Frieden, gerade scheint er unerreichbar. Im Gazastreifen lässt sich das Netanjahu-Israel nicht aufhalten. In der Ukraine tötet Putin Russland ungeniert weiter. Wir schauen dem Grauen zu, inszenieren mit viel Trara Gipfeltreffen im Weißen Haus oder in Paris, sprechen von Sicherheitsgarantien im Frieden, aber der ist weiter weg als der Planet Neptun. Müssen wir leben mit Krieg in der Ukraine, in Gaza oder auch im Sudan? Sascha Hach forscht am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Schönen guten Morgen, Herr Hach.
Guten Morgen, Herr Castricius.
Donald Trump empfängt den Kriegsherrn Putin auf rotem Teppich ergebnislos. Europäische Regierungschefs pilgern ins Weiße Haus ergebnislos und eine ganze Staatenkoalition ist willig, aber letztlich schwach. Kann Putins Aggression gar nicht mehr diplomatisch oder politisch gestoppt werden? Braucht der unsere Aufrüstung?
Ich würde da tatsächlich noch ein bisschen anderes Licht drauf werfen. Also wir sehen aktuell tatsächlich ein hohes Level an militärischen Aktivitäten und Kampfhandlungen, auch auf beiden Seiten, natürlich verstärkt auf russischer Seite. Aber wir haben jetzt seit dem Amtsantritt der Trump-Regierung, aber auch in den letzten Wochen und Monaten, sehr hohe und starke diplomatische Aktivitäten gesehen. Und es ist auch normal für einen Verhandlungsprozess, dass er immer wieder ins Stocken kommt oder Rückschritte gibt, dass auch die Kampfhandlungen fortgesetzt werden, ist nicht ungewöhnlich in Gewaltkonflikten. Das ist nicht ideal. Man kommt schneller voran auf dem diplomatischen Weg, wenn die Kampfhandlungen eingestellt werden. Aber es ist, es heißt nicht, dass der Verhandlungsprozess jetzt schon zu Ende ist. Und wenn man jetzt sich die Gesamtschau mal vor Augen nimmt, muss man sagen, auf beiden Seiten wurden bereits die Kriegsziele angepasst. Russland scheint nicht mehr die ganze Ukraine einnehmen zu wollen, beabsichtigt kein Regime-Change mehr und auch die komplette Entwaffnung ist keine Forderung mehr. Und die Europäer wiederum haben sich vom NATO-Beitritt verabschiedet, der Ukraine. Und
ja, aber dass sich Putin da von Zielen verabschiedet hat, glauben Sie wirklich, das ist eine Folge der Diplomatie oder ist es eher eine Folge seiner Machtlosigkeit, nämlich dass in 3 Jahren seine Armee es nicht geschafft hat, da weiter vorzurücken in der Ukraine?
Das ist, ich würde sagen, hauptsächlich natürlich das Scheitern auf dem Kampffeld, vor allem zu Beginn des Ukraine-Krieges, also dass er da an die Grenzen gestoßen wird. Insofern muss man das tatsächlich zusammendenken. Sowohl die Unterstützung der Ukraine, was ja jetzt auch passiert mit Blick auf die Diskussion um die Sicherheitsgarantien, als auch die diplomatischen Initiativen. Wenn man da politisch zusammenkommen will oder Fortschritte machen will, muss man eben sowohl auf Anreize setzen, als auch auf Repressionen. Sprich, also Wehrhaftigkeit und Sanktionen, ja, um Druck auszuüben, aber eben auch sozusagen ein Ventil öffnen oder einen Ausgangsweg öffnen, das heißt Aussicht auf Sanktionserlass, solche Sachen dann eben auch, die gehören dann auch zu einem Gesamtpaket.
Was kann da diplomatischen Erfolg bringen? Das, was wir im Scheinwerferlicht sehen, eben diese Veranstaltungen mit Trump und Macron und Merz und von der Leyen, oder findet das mehr im Hintergrund und unsichtbar für uns statt? Diplomatie eben alter Schule.
Ja, also es ist tatsächlich ungewöhnlich, dass die Diplomatie so stark inszeniert wird. Die Öffentlichkeit kann immer wieder in Verhandlungsprozessen gezielt eingesetzt werden, aber so wie wir das jetzt unter der Trump-Regierung erlebt haben, ist es tatsächlich auch riskant für den diplomatischen Prozess, weil er immer auch seinen eigenen Gesichtsverlust und den Gesichtsverlust der Kriegsparteien, also der Ukraine besonders, aber auch Russlands immer wieder riskiert hat. Aber wir sehen schon auch substanzielle Fortschritte, die sind vor allem auf Fach- und informelle Arbeitsebene vorangetrieben wurden. Ich sehe schon eine Annäherung in Bezug auf die Sicherheitsgarantien, wie eben erwähnt. Da zeichnen sich immer mehr Konturen ab, welche Elemente das beinhalten könnte. Und auch bei der territorialen Frage wurde so ein bisschen gesichtswahrender Ausgangsweg schon sondiert im Blick auf, dass man eine de facto Anerkennung besetzte Gebiete vielleicht anstrebt, aber keine völkerrechtliche Anerkennung. Also ich sehe schon, dass im Hintergrund substanzielle Fortschritte erzielt wurden. Aber wir sind natürlich noch am Anfang des Prozesses oder sagen wir mitten im Prozess und noch lange nicht am Ende. Und der kann auch scheitern, ganz klar.
Ja. Ist die Situation da im Nahen Osten schwieriger? Wir sehen zwar einerseits, dass Morden im Gazastreifen, eine hohe EU-Parlamentarierin hat vorgestern von Genozid gesprochen, das erste Mal in der hohen Politik. Das sehen wir. Wir sehen das Leid im Gazastreifen. Andererseits ist Israel ein befreundeter Staat. Ist es da schwieriger, diplomatische Erfolge zu erzielen?
Ja, also in beiden Fällen haben wir in der Tat ein sehr hohes Gewalteskalationspotenzial erlebt, einschließlich Kriegsverbrechen und wahrscheinlich auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie Sie sagen. Es wird auch der Tatbestand des Genozides überprüft vom Internationalen Strafgerichtshof im Fall jetzt von Israel in Gaza. Die Gemeinsamkeit jetzt in beiden Konflikten besteht darin, dass diese andauernde Eskalation auch damit zusammenhängt, dass diese beiden Kriege dem Machterhalt der Regierung dient, die die dominierende Kriegspartei ist, also die stärkere Partei ist. Im Fall vom Ukraine-Krieg Putin und im Fall vom Nahostkrieg Benjamin Netanyahu. Und in beiden Fällen, Sie haben es angedeutet, wagen es externe Parteien nur begrenzt zu intervenieren. Und das hat natürlich mit dem hohen Eskalations Potenzial zu tun. Im Ukraine-Krieg globales Eskalationspotenzial, sogar nukleare Eskalation und im Nahostkrieg ein regionaler Flächenbrand, der die arabischen Staaten auch ein bisschen abhält oder in Schach hält, wenn man das so ausdrücken will, und natürlich die schützende Hand der USA darüber. Das heißt, eine gewisse bestimmte Gewalteskalation wird geduldet, um möglicherweise auch eine weitere Eskalation zu vermeiden in beiden Fällen. Und Deutschland ist natürlich noch mal in einer besonderen Situation historisch.
Und hat in solchen Situationen wie im Gazastreifen und in der Ukraine ziviler Widerstand jetzt gar keine Bedeutung mehr? In Israel gibt es zwar Proteste, auch heftige der Zivilgesellschaft, aber das irritiert die rechte Regierung überhaupt nicht. Und in Russland wird Protest gleich unterdrückt.
Ja, also ich würde sagen, der Einfluss der Zivilgesellschaft, der Gesamtbevölkerung in Russland ist auf jeden Fall sehr gering aufgrund des Repressionsapparates, obwohl die Bevölkerung, und das hat mit den hohen Kosten zu tun, die der Krieg auch für Russland hat, sicher in ihrer Mehrheit auch für ein Ende des Krieges ist. Man muss auch davon ausgehen, dass auch Putin grundsätzlich ein Interesse hat, den Krieg zu beenden. Die Frage ist nur, unter welchen Bedingungen das noch möglich ist. Aber wir sehen eben keinen manifesten Widerstand in Russland aufgrund der Repression. In Israel würde ich sagen, verhält es sich dynamischer. Da nehmen die Proteste zu, sowohl an Zahl als auch an Größe. Und der Druck auf der israelischen Regierung nimmt auch sehr stark zu. Da ist natürlich der Fokus zunächst auf den Geiseln. Aber es gibt auch immer weniger Akzeptanz in Bezug auf die Kriegsführung der Regierung Netanyahu. Von daher würde ich sagen, das muss man noch abwarten, wie sich das innenpolitisch in Israel entwickelt.
Sascha, ach, ich gebe zu, ich bin relativ ratlos, auch fast hoffnungslos, was die Situation in diesen beiden fürchterlichen Kriegen angeht. Wie geht das dem Friedens- und Konfliktforscher?
Ja, das ist natürlich auch für mich sehr frustrierend. Ein Aspekt, der mich auch in der Debatte in Deutschland beschäftigt, ist, dass es doch immer eine sehr starke Verengung gibt in der Frage, wie geht man jetzt damit um? Wie das Ganze zu bewerten ist, denke ich, ist relativ klar. Aber im Umgang damit, glaube ich, hat man zu lange zu einseitig nur auf militärische Unterstützung jetzt im Ukraine-Krieg und Sanktionen gesetzt. Ich halte das zwar für richtig, dass man das gemacht hat, aber es gab zu wenig auch kreative Überlegungen, wie man eigentlich diplomatisch und politisch vorangehen kann. Also dieses Paket an Aufrüstung und Sanktionen verknüpfen mit Anreizen, dass man sie auch gezielt schnürt in Bezug auf bestimmte Waffenpotenziale Russlands, die man vielleicht abbauen will später in Rüstungskontrolle. Und das ist tatsächlich etwas, was deprimierend ist, dass die Diskussion so stark eingeengt ist, ist aber leider auch normal, sage ich mal, in Kriegszeiten.
In Kriegszeiten wie diesen. Schönen Dank für das Gespräch heute früh. Sascha Hach war das vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Ihnen ein schönes Wochenende, Herr.
Danke, Ihnen auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.